Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, nochmal hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch, Burkhard, dich nochmal zu sehen nach 100 Jahren. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben ein wunderschönes Thema. Was hat die Bibel mit meinem Leben zu tun? Talkshow in Berlin. Während der Runde wird die Bergpredigt erwähnt. Einige Tage später ein Schreiben, ob man ihr mitteilen könne, wer Autor und Verlag sei, wer die Bergpredigt geschrieben habe. Zweite Talkrunde, es ging nochmal um Weihnachten und wieder kam eine Anfrage an den Sender, ob man ihr das Buch mitteilen könne, wo die Weihnachtsgeschichte drin stehe. Wir merken, die Bibel ist zwar das Buch, was am weitesten verbreitet ist, aber über 80% der Deutschen lesen laut Umfrage gar nicht in der Bibel. Also dieser, wie sagen wir, Analphabetismus, der Grundwasserspiegel, die Bibelkenntnis ist ganz, ganz tief nach unten gesunken. Und von daher denke ich, ist es wichtig, uns damit zu beschäftigen. Und ich behaupte einmal, die Bibelfrage ist die Schicksalsfrage für jede Gemeinde und auch für unser Leben. Nun, ich bin Verleger, werde auch nie verlegen, Bücher vorzustellen. Aber bei meinen vielen Büchern, die ich zu Hause in zwei Arbeitszimmern habe, habe ich kein Buch mehrfach gelesen, aber die Bibel lese ich jedes Jahr durch. Es ist einfach das Buch der Bücher. Und wenn ich so am Psalm 119 denke, großen Frieden haben die, die dein Gesetz leben. Oder dieser andere Vers, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Und ich wünsche mir sehr an diesem Vormittag, dass wir neu die Bibel lieb gewinnen und uns über diesen Schatz, den Gott uns geschenkt hat, wirklich neu freuen. Ich möchte euch gerne mal raten lassen, wer dieses Zitat und das Folgende gesagt hat. Die Bibel ist das Buch, dessen Inhalt selbst von seinem göttlichen Ursprung zeugt. Die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne den ich elend wäre. Die Existenz der Bibel als ein Buch für das Volk ist der größte Vorteil, der jemals der menschlichen Rasse zuteil wurde. Jeder Versuch, sie schlecht zu machen, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weiß jemand, wer das gesagt hat? Wisst ihr nicht? Kein Pastor, kein Prediger, kein Brüdergemeindle. Wer hat das gesagt? Bitte? Nee, den gab es da noch gar nicht. Also es ist ein ziemlich altes Zitat. Das blendet mich irgendwie so. Sieht man es jetzt? Immanuel Kant, der große deutsche Aufklärer, hat das von sich gegeben. Erstaunlich, oder? Die Aufklärung war ja die Antwort auf die Reformation. Die Reformation hat Gott und die Bibel wieder ganz hoch oben angesetzt. Und dann kam der aufgeklärte Mensch, hat Gott vom Thron gerufen und hat sich selbst auf den Thron gesetzt und hat gesagt, ich will nur noch das akzeptieren, was der Ratio, was dem Verstand vernünftig erscheint. Und dann kommt so ein Zitat von Immanuel Kant. Ich finde das klasse. Nun, die Bibel ist einfach einzigartig, da hat Kant recht. Und ich gehe mal ganz schnell so ein paar Punkte durch, bevor ich dann auf die eigentliche Frage komme, was hat die Bibel mit meinem Thema zu tun? Die Bibel ist in ihrer Entstehung einzigartig, über 40 Schreiber in einem Zeitraum von 1600 Jahren und dennoch bildet die Bibel eine Einheit. Auch das ist erstaunlich, 70 Bücher bieten die größte literarische Vielfalt, die wir überhaupt kennen, und trotzdem eine Einheit. Und das Faszinierende ist, wie ein roter Faden zieht sich eine Person durch die ganze Heilige Schrift, durch die Biblia, durch diese Bibliothek, und das ist eine Person, Jesus Christus. Sie ist in ihrer Verbreitung einzigartig. Jährlich werden etwa 700 Millionen Bibel und Bibelteile gedruckt. Sie ist in 451 Sprachen übersetzt und einzelne Bibelteile in fast 2500 Sprachen. In ihrem Fortbestand, ihre Manuskriptbelege sind besser als jedes Schriftstück klassischer Literatur. Und sie hielt allen Ausrottungsversuchen stand, kann mich noch erinnern, einer der großen Kommunistenführer wollte die Bibel total ausrotten aus seinem Staat und sollten nur noch Mao-Bibeln verbreitet werden. Gehen wir heute mal hier in irgendeinen gut sortierten Buchladen. Ich glaube, der Buchhändler weiß nicht, wo er eine Mao-Bibel herbekommen soll, aber Bibeln, die findet man in jedem Buchladen. Sie ist einzigartig in ihren Aussagen. Auch als Pädagoge hat mich das immer beflügelt. Die Bibel ist ja kein Erziehungsbuch, aber was sie zum Thema Erziehung sagt, Verhältnis Vater, Mutter, Kind, das hat bis heute Bestand. Sie ist einzigartig in ihrem Einfluss auf Literatur und Kultur. Ohne sie ist das literarische, künstlerische, musikalische und soziale Leben der westlichen Kultur überhaupt nicht denkbar. Und in ihrer Universalität. Und das finde ich auch so faszinierend, dass Menschen aller Herkunft, dass Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten, dass Menschen, egal wer sie sind, wenn sie sich auf die Bibel einlassen, werden sie verändert zum Guten. Ich bin seit 1979 unterwegs und darf das Evangelium verschiedenen Altersgruppen weitergeben. Und ich habe noch nie erlebt, wenn sich ein Mensch auf die Bibel eingelassen hat, dass er sich zum Schlechten verändert hat. Wer sich auf die Bibel einlässt, erlebt Befreiung. So hatten wir neulich einen Gottesdienst. Und das ist einfach faszinierend, dass die Bibel solch eine Auswirkung hat. Nun, das beweist natürlich noch nicht, dass die Bibel wirklich wahr ist. Und von daher müssen wir uns mit anderen Fragen auseinandersetzen. Und ich möchte zunächst mal mit euch zusammen einen Text lesen aus dem Testament des Paulus, und zwar aus dem 2. Timotheusbrief. Da lesen wir: Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Und dann kommt eins der herrlichen Selbstzeugnisse für die Inspiration von Gottes Wort. Die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Man fragt sich natürlich, wozu braucht man die Bibel? Was hat sie tatsächlich mit meinem Leben zu tun? Und immer wieder trifft man auch unterwegs Leute, die der Bibel sehr kritisch gegenüberstehen. Die Bibel sei voller Widersprüche, die Bibel sei ein altes, verstaubtes Buch, das könne man doch heute nicht mehr lesen, geschweige denn leben. Dann frage zunächst mal zurück, hast du die Bibel je gelesen? Denn es gehört doch zur intellektuellen Redlichkeit, wenn ich mir ein Urteil über ein Buch erlaube, dass ich es wenigstens mal gelesen habe. Ich nehme häufiger kritisch Stellung zum Koran, aber ich habe den Koran auch gelesen, habe mir vieles im Koran angestrichen, dann habe ich auch die Freiheit, da was zuzusagen. Aber wenn man die Bibel noch nie durchgelesen hat, warum erlaubt man sich dann ein Urteil? Und wahrscheinlich landest du einen Volltreffer, weil, wie vorhin schon gesagt, etwa 80% der Deutschen lesen nicht in der Bibel. Das haben viele Umfragen ergeben. Wir hatten ja zweimal nach der Wende ein Jahr der Bibel und da hat man das festgestellt, dass die Bibel kaum gelesen wird. Von daher, bitte Leute zunächst einmal, dann auch wirklich Gottes Wort zu lesen. Am besten die Evangelien lesen, dann lernen sie die wichtigste Person der Bibel kennen. Und ich glaube, das ist der beste Tipp, den wir Leuten geben können. Und jetzt lesen wir mal weiter und dabei antwortet Paulus die Frage, die uns heute beschäftigt. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern, um so zu leben, dass wir vor Gott bestehen. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung zu tun, was in jeder Beziehung Gutes zu tun. Ihr müsst entschuldigen, ich kann das da oben schlecht sehen und das blendet sehr. Es liegt an meiner Größe. Was hat die Bibel mit meinem Leben zu tun? Der erste Punkt, ich kann mich auf das Buch der Wahrheit verlassen. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Ich glaube, Zuverlässigkeit, Sicherheit, das ist heute das, was die Menschen sich am stärksten in unserer Welt, die sich so schnell verändert, wünschen. Auf die Bibel kann ich mich wirklich verlassen. Martin Luther hat mal gesagt, die Bibel ist zuverlässig, zeitlos und immer zutreffend. Als ich mein Studium anfing, da hat mir ein alter weiser Christ diesen Satz mitgegeben: Es gibt nichts, was die Bibel wirklich sagt, was im Widerspruch zu dem steht, was die Wissenschaft wirklich weiß. Und diesen Satz hat mir noch nie jemand widerlegen können. Es gibt tatsächlich nichts, was die Wissenschaft weiß, was im Widerspruch zu dem steht, was die Bibel wirklich sagt. Als ich Biologie studierte, wurde ich natürlich stark konfrontiert mit dem Thema Schöpfung und Evolution. Aber das wurde für mich kein Problem, weil wir haben es mit einer Theorie zu tun. Ich kann natürlich niemandem beweisen, dass Gott die Welt so gemacht hat, wie es da beschrieben steht. Aber genauso wenig kann mir ein Evolutionsbiologe beweisen, dass die Welt sich aus niedrigeren Daseinsformen über Jahrmilliarden höher entwickelt hat. Und irgendwann entstand der Mensch. Es ist eine Theorie. Und daran halte ich gerne fest. Und für mich ist es viel verständlicher und nachvollziehbarer, dass Gott mein Schöpfer ist und mich auf wunderbare Weise gemacht hat. Mir hat nämlich noch nie ein Vertreter der Evolutionstheorie erklären können, wie aus unpersönlicher Materie auf einmal eine Persönlichkeit wurde. Wir sind doch keine höher entwickelte Materie. Wir sind Persönlichkeiten und Persönlichkeiten sind dadurch gekennzeichnet, dass wir in einem persönlichen Frage-Antwort-Verhältnis zu Gott leben. Gott redet zu mir und ich kann antworten. Ich kann verantwortungsbewusst denken und handeln. Ich kann mir jetzt Gedanken machen, was wird diese Entscheidung, die ich gleich treffen möchte, für Folgen haben. Das kann ein Tier nicht. Ein Tier handelt nach Instinkt. Die einzige Erklärung, die ich habe, dass ich eine Persönlichkeit bin, die ist die, dass Gott mich geschaffen hat und Gott mein persönlicher Schöpfer ist. Im Studium begegnete ich einer Religionspädagogin und ich kann mich noch gut an dieses Gespräch erinnern. Sie griff mich sofort an und sagt, ja, ihr mit eurer Bibel, das widerspricht sich doch, erster und zweiter Schöpfungsbericht. Im ersten Schöpfungsbericht wird der Mensch am sechsten Tag erschaffen und im zweiten Schöpfungsbericht gleich am Anfang. Da sieht man doch, die Bibel ist nicht vollkommen. Und ich sage, für mich ist das eigentlich gar kein Problem. Mose war ein guter Berichterstatter. Und er hat zunächst, wie ich das von einem Kind in der Schule erwartet habe, wenn ich einen Aufsatz habe schreiben lassen über ein Ereignis in Haiger, dann habe ich zunächst mal erwartet, wenn ein Verkehrsunfall zu beschreiben ist, dass das Kind chronologisch berichtet, was geschah. Und dann hat man doch durchaus die Freiheit, den Fokus auf das zu richten, was einen am stärksten emotional bewegt hat. Und so hat Mose zunächst mal die ersten 7 Tage in der Chronologie berichtet und dann hat er den Fokus gerichtet auf das Ereignis, was das Wichtigste für ihn war, was ihn am stärksten bewegt hat, nämlich die Schaffung des Menschen. Für mich ist das ein Bericht mit 2 Schwerpunkten, mit 2 Teilen. Da sagt diese Religionspädagogin zu mir, ja, man könnte das so sehen, aber das habe ich in meinem Studium so nie gehört. Merken wir etwas? Man kann natürlich immer Widersprüche in die Bibel hineinlegen. Aber ich kann mich auf das Buch der Wahrheit wirklich verlassen. Und für mich hat die Bibel keine Widersprüche. Wenn ich etwas nicht verstehe beim Bibellesen, dann bin ich mir bewusst, ich bin ein kleiner Mensch. Ich habe hier oben 1500 Gramm grau-weiße Masse. Man nennt das ja Gehirn. Die meisten werden das benutzen wollen. Und dieses Gehirn, diese kleine grau-weiße Masse schließt aber aus, dass ich Gott bis ins Letzte in allem verstehe. Wir Menschen meinen immer, wir müssten alles verstehen. Nein, Gott ist Gott. Und wenn Gott Gott ist, schließt das aus, dass ich ihn in allem verstehe. Und gerade in der Leitfrage merken wir doch immer wieder, dass wir an unsere Grenzen kommen. Und da geht es gar nicht darum, alles zu verstehen, sondern es geht immer wieder neu darum, Gott in allem zu vertrauen. Und von daher ist das für mich überhaupt kein Problem. Und ihr lieben Schüler, lasst euch nicht irritieren. Gerade das Thema Schöpfung oder auch dann die Auferstehungsberichte. Dann höre ich in der Schule, ja, in dem einen Evangelium gehen 2 Frauen zum Grab, in anderen 3 Frauen und dann sitzen da 2 Engel. Der eine schreibt von einem Engel, die im offenen Grab sitzen. Ja, hallo Leute, ist das denn ein Problem? Dem einen Evangelisten war das eben wichtig, von diesen 2 Frauen zu berichten. Aber natürlich sind dann 4 Frauen zum Grab gegangen. Das ist doch, muss doch kein Widerspruch sein. Wenn ich meiner Frau gleich erzähle, ich habe einen Burkhard und einen Karin in Haiger getroffen in der Gemeinde, und erwähne euch anderen alle nicht, dann heißt das doch nicht, dass ihr nicht alle da wart. Verstehen wir?
Es ist immer eine Frage, mit welcher Grundvoraussetzung ich an die Bibel herangehe. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann ist sie widerspruchsfrei, dann ist sie irrtumslos. Und dann kann ich mich auf dieses Buch wirklich verlassen. Und ich kann euch dazu nur immer wieder ermutigen. Es gab vor Jahren ein schönes Buch, das hatte den Titel "Und die Bibel hat doch recht". Es gibt keinen archäologischen Fund weltweit, der der Bibel widerspricht. Es gibt Theorien, genügend Theorien und Annahmen, Hypothesen, die der Bibel widersprechen wollen. Aber das, was man wirklich weiß, was wissenschaftlich bewiesen ist, so wie ich jetzt hier die Schwerkraft beweisen könnte, wenn ich das Teil runterfallen lassen könnte, das Masse anzieht, wer auf dieser Ebene arbeitet, wird feststellen, widerspruchsfrei dieses Buch. Und von daher ist das ja auch in der Regel kein naturwissenschaftliches Problem, sondern mehr ein geisteswissenschaftliches Problem, wenn Menschen Probleme mit der Bibel haben. Paulus schreibt ein zweites. Sie lehrt uns, unsere Schuld einzusehen. Ich erfahre in der Bibel, wie ich mit Schuld umgehen kann. Vielleicht denkst du jetzt, ja, ist das denn so entscheidend wichtig? Die Schuldfrage ist eine der wichtigsten Fragen unseres Menschseins. Und wir wissen, wie unvergebene Schuld viele Menschen belastet. Dass es eine der wichtigsten Fragen ist, möchte ich an zwei Punkten beweisen. Als Alexander Solzhenitsyn den Nobelpreis für Literatur verliehen bekam, wurde er gefragt, woran seiner Meinung nach, als russischer Schriftsteller, der Kommunismus gescheitert sei. Und da hat er als erstes gesagt, der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort auf die Schuldfrage hat. Und dann hat er noch zwei andere Punkte genannt, keine Antwort aufs Leid und keine Antwort auf den Tod. Ein Kommunist weiß nicht, wohin mit seiner Schuld. Ein zweiter Beweis, es gibt auf dieser Welt kein Volk ohne Religion. Religion ist immer der Versuch des Menschen, eine Rückverbindung zu Gott zu schaffen. Religare, Religion, eine Rückverbindung zu schaffen, um die Gottheit, egal wie sie jetzt heißt, durch Leistung, durch irgendwelche Opferzeremonien zufriedenzustellen. Und das beweist doch, dass der englische Schriftsteller Chesterton recht hat, wenn er sagt, was auch immer wahr sein mag oder auch nicht, das eine ist gewiss, dass der Mensch nicht das ist, was er sein sollte. Wir Menschen sind von Natur aus nicht so, dass wir zu Gott passen. Und von daher stellt der Mensch die Frage, wohin mit meiner Schuld? Und die Bibel gibt uns darauf eine klare Antwort. Die Bibel entfaltet den Erlösungsplan Gottes. Eigentlich hat die Bibel nur drei Themenkreise. Schöpfung, und dann kommt der Sündenfall. Der Mensch übertritt die Grenze, die Gott ihm gesetzt hat. Und Gott vertreibt ihn aus dem Paradies und seitdem ist der Mensch belastet durch Sünde, von Natur aus Sünder, in Sünde geboren, in der Trennung von Gott. Und der religiöse Mensch versucht nun, diese Trennung zu überwinden. Das ist immer die Bewegung vom Menschen ausgehend zu Gott hin. Aber Gott macht von Anfang an deutlich, ich werde das Problem lösen. Und so finden wir in 1. Mose 3, Vers 15 schon, dass Gott sagt, ich werde jemanden schicken, der wird der Schlange den Kopf zertreten, im Bild gesprochen. Und so finden wir von 1. Mose 3, Vers 15 bis ins Neue Testament, und zwar bis nach Golgatha, ein zweites großes Thema, und das heißt Erlösung. Es geht immer um die Erlösung des Menschen. Und dann kommt das dritte große Thema der Bibel, Vollendung. Gott kommt zum Ziel. Also kannst du dir leicht merken, Schöpfung, Erlösung, Vollendung. Und wie ein roter Faden zieht sich durch die ganze Bibel ja ein Thema, Jesus Christus. Als ich heute Morgen in den Raum kam, da war ja noch niemand hier, da sah ich dieses Plakat oder diesen Roll-up, sagt man heute, ne? Christus zentriert Jesus. Es geht immer um Jesus Christus. Er ist die wichtigste Person. Um ihn dreht sich alles. Und von daher wollen wir nie vergessen, was Jesus Christus selbst gelebt und gelehrt hat und uns immer wieder auf ihn konzentrieren. Bezüglich der Schuldfrage fand ich ein schönes Zitat von Johannes Rau.
Ich habe ihn immer so verfolgt in seiner politischen Karriere. Er war bei meinem Vater in der Schulklasse. Wir stammen ja aus derselben Stadt, Wuppertal. Und er hat zum Jahr der Bibel mal gesagt, dass die Bibel für ihn das aufregendste Buch sei, weil es die Menschen so schildert, wie sie sind, und weil es gleichzeitig deutlich macht, sie brauchen nicht so zu bleiben. Andere Religionen halten uns auch den Spiegel vor. Aber die Bibel zeigt auf, wie wir das Schuldproblem lösen können. Und der große Zauberbegriff der Bibel heißt Gnade. In allen Religionen wollen Menschen Götter werden, aber nur ein Gott wurde Mensch. Er kam zu uns und er tat den ersten Schritt auf uns zu. Und wäre Gott nicht zu uns gekommen, wären wir ja alle nicht hier. Und das ist die herrliche Tatsache, die uns in der Bibel beschrieben wird. Und die wird dann von Johannes so schön auf den Punkt gebracht, wo er die Liebe Gottes beschreibt. Dieser zentrale Vers, vielleicht ist es eines der schönsten und zentralsten Aussagen der Bibel. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Herrlich, diese Botschaft. Die Gnade gilt für jeden. Niemand muss sich anstrengen, um in den Himmel zu kommen. Ich darf mich begnadigen lassen, beschenken lassen von diesem einzig wahren Gott, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, um uns Menschen zu retten. Und der Liedermacher Manfred Siebald hat das mal so zum Ausdruck gebracht: Warum greife ich so oft nach dir, du altes Buch in meinen Händen? Was hast du, was es in den Bänden um dich her nicht gibt? Auf jeder Seite zeigst du mir die Grenzen meines Lebens ehrlich und zeigst, wie dennoch unaufhörlich Gott mich liebt. Die Bibel ist ein faszinierendes Buch. Und ich bin auch so dankbar, dass wir neben wortgetreuen Übersetzungen auch inzwischen eine Reihe kommunikativer Übersetzungen haben, die sehr verständlich und gut lesbar sind. Die liegen übrigens im Laden, Lesezeichen, habe ich für heute Morgen gesehen. Kommt zu einem dritten und letzten Punkt. Was hat die Bibel mit meinem Leben zu tun? Paulus schreibt: Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, und jetzt kommt's, uns von Grund auf zu ändern, um so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Ich lerne aus der Bibel, so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich glaube, es war Dietrich Bonhoeffer, der mal gesagt hat, die Bibel gibt Antwort auf all unsere Lebensfragen. Sie ist sozusagen die Betriebsanleitung für unser Leben. Wenn du dir ein neues Gerät kaufst, kriegst du eine Betriebsanleitung, empfiehlt sich eigentlich, die vorher mal zu lesen. Und so ist die Betriebsanleitung für unser Leben Gottes Wort. Jetzt könnte man über diesen Gedanken, ich lerne aus der Bibel so zu leben, wie es Gott gefällt, könnte man ja wochenlang drüber sprechen. Jetzt habe ich überlegt, wie reduzieren wir das? Als Grundschullehrer musste ich ja lernen, didaktisch zu reduzieren, komplexe Zusammenhänge für Kinder ganz einfach auszudrücken. Und wisst ihr, wo ich da hängen geblieben bin? Bei der Präambel unseres Grundgesetzes. Da steckt eigentlich der Schlüssel für diesen entscheidenden Punkt, den wir uns jetzt nochmal ansehen. Und zwar in der Präambel unseres Grundgesetzes steht ja: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Und dann steht noch in 4 Landesverfassungen zum Thema Erziehung: Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Hier steckt eigentlich alles drin. Denn der weise Salomo hat Jahrhunderte vorher schon geschrieben: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Weisheit ist geistliches Unterscheidungsvermögen. Weisheit befähigt mich im Alltag zu entscheiden, was richtig und falsch ist, welchen Weg ich zu gehen habe. Und der Schlüssel zur Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Und was mir hier besonders aufgefallen ist, ich habe ja meine Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen gemacht, da steht das so im Original noch in Artikel 7, Baden-Württemberg Artikel 12. Und wie soll es anders sein? In Bayern steht das natürlich auch in der Landesverfassung und in Rheinland-Pfalz.
In Hessen leider nicht. Aber guck dir mal diesen Satz genau an. Es ist ja eine Aufzählung. Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Menschenwürde, dann kommt sogar noch ein Und. Müsste das nicht eigentlich heißen, und so hätte ein Deutschlehrer das wahrscheinlich angestrichen, sind vornehmste Ziele der Erziehung. Aber die Väter der Verfassung haben das tief verinnerlicht, dass es eine Einheit ist. Wenn die Ehrfurcht vor Gott nicht mehr da ist, wird auch die Menschenwürde mit Füßen getreten. Und die soziale Schere wird immer größer, die Ungerechtigkeit in unserem Volk. Der Schlüssel zu einem gottwohlgefälligen Leben ist die Ehrfurcht vor Gott und das ist und bleibt das wichtigste Erziehungsziel überhaupt. Und die Ursache aller Probleme unseres Volkes liegen in der mangelnden Ehrfurcht vor Gott. Und das lehrt uns die Bibel. So einfach ist das. Wer Gott wohlgefällig leben möchte, muss wissen, wer Gott ist und Gott ernst nehmen. Erziehung zur Ehrfurcht vor Gott, liebe Eltern, das heißt nicht, dass wir unserem kleinen Filius sagen, ey Bürschchen, pass mal auf, das sieht aber der liebe Gott. Bitte nie mit Gott drohen. Gott ist ein liebender Vater im Himmel. Aber Ehrfurcht vor Gott, das meint, dass ich Gott ernst nehme, dass meine Kinder mir abspüren, dass Gott und seine Maßstäbe für mich entscheidend wichtig sind. Und wenn wir diesen Maßstab, die Bibel, verlieren, werden wir maßlos in unserem ganzen Verhalten, in unserem ganzen Leben, in der Gesellschaft. Und deshalb noch einmal, die Ursache aller Probleme ist die mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Und wo Gott nicht mehr ernst genommen wird, wird eben auch das Leben nicht mehr wertgeschätzt. Da ist es tatsächlich möglich, dass ungeborenes Leben durch Abtreibung beseitigt wird. Es ist wunderschön, dass wir die Bibel haben und dass die Bibel uns fürs Leben all das gibt, was wir benötigen. Und deshalb möchte ich euch, bevor ich die letzte Frage beantworte, wie kommt das denn ins Herz rein? Möchte ich euch gerne nochmal ein Zitat nennen und euch auch raten lassen, wer das gesagt hat. Ihr Christen, damit wird schon mal deutlich, es ist kein Christ gewesen, der das gesagt hat. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es nur ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Weiß jemand, wer das gesagt hat? Wer hat das gesagt, Gandhi? Du kriegst kein Buchgeschenk von mir, ja? Okay. Dankeschön. Jawohl, es hat Gandhi gesagt, der indische Freiheitskämpfer, der hat gesagt, dass wir etwas haben, was andere nicht haben. Und er soll ja auch mal gesagt haben, wenn die Christen christlicher wären, dann wäre ich Christ geworden. Der war natürlich bitter enttäuscht von der christlichen Kolonialherrschaft und die ganzen Dinge, die er da so erlebt hat. Aber er hat schon gemerkt, dass wir etwas haben, was andere nicht haben. Und das ist das Problem in der Theologie. Wenn ein Theologe die Bibel liest, ohne eine lebendige Beziehung zu Christus zu haben, das heißt, wenn er an dieser Bibel arbeitet und Theologie als Fach studiert hat, wie ich Mathematik studiert habe, dann fehlt das Entscheidende, um den Zugang zur Bibel zu finden. Und deshalb diese Kritik an der Bibel. Ulrich Pazani hat das jetzt in seinem neuesten Buch, glaube ich, vor anderthalb Jahren erschienen, Kirche, was nun? Da hat er geschrieben, die Bibelkritik ist das eigentliche Krebsgeschwür der Gemeinde. Deshalb, wir wollen nicht die Bibel kritisieren, wir wollen uns von der Bibel immer wieder neu in Frage und neu ausrichten lassen, in Frage stellen lassen und neu ausrichten lassen. Die Bibel ist ein einmaliges Buch. Aber jetzt die letzte Frage, wie kommt das denn alles ins Herz rein? Und da habe ich gedacht, wir gucken uns nochmal ganz kurz an. Da waren ja zwei Männer, die kamen von Jerusalem, eigentlich an einem Freudentag, am Auferstehungstag Jesu, aber sie waren enttäuscht, weil es anders gekommen war, als sie sich das vorgestellt hatten. Und von daher sind sie enttäuscht nach Hause gegangen. Und dann gesellt sich ja Jesus zu ihnen, ohne dass sie wussten, dass er es war. Und er hat ihnen die Schriften geöffnet. Und dann sagen sie am Ende, brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und an diesem Beispiel aus Lukas 24, und das wäre die Hausaufgabe für dich, lies Lukas 24 und prüf das mal nach, was ich jetzt sage. Jesus hat diesen Männern das Herz geöffnet und es brannte. Wie hat er die Bibel oder wie ist er rangegangen an die Schriften, die ihnen damals zur Verfügung standen? Er hat das gesamte Alte Testament christologisch gedeutet, denn Christus ist die zentrale Person in allen Schriften von Mose und allen Propheten anfangend und dem Psalmen. Hat das alles so gegliedert, wie das die Juden damals machten. Mose, dann die Propheten, dann die Psalmen. Und er hat den roten Faden gelegt und gezeigt, Christus ist das Zentrum. Martin Luther hat das mal so schön ausgedrückt, das Alte Testament schmeckt nicht, wenn Christus nicht darin gefunden wird. Deshalb, wenn du die Bibel liest, lese sie mit dem Wunsch, Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich immer besser kennenlernen, immer mehr kennenlernen. Ich möchte dich immer mehr lieben lernen. Es geht einzig und allein um ihn. Und dann stellen wir fest, und das lernen wir von unserem Herrn, dabei konzentrierte er sich auf zwei Höhepunkte. Und das hatten diese zwei Männer ausgeklammert. Sie wollten nicht wahrhaben, dass der Messias leiden muss, dass der Messias gekreuzigt wird. Der Herr Jesus konzentriert sich auf das Leiden und die Herrlichkeit, das heißt der stellvertretend sterbende Gottesknecht und den königlichen Weltenrichter. Er konzentrierte sich aufs Kreuz. Und was hören wir heute weithin? Ah, wir können nicht vom Kreuz reden. Blutstheologie, das kann man doch heute nicht mehr glauben. Und unsere erste deutsche Bischöfin hat damals schon gesagt, ist ja inzwischen pensioniert, wir sollen das Kreuz ersetzen durch das schöne Symbol der Krippe. Was nützt uns ein kleines Jesuskind in der Krippe, wenn Jesus nicht stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hätte? Und so wird Evangelium in der Regel sogar synonym gebraucht mit das Wort vom Kreuz. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt, der Wendepunkt, der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Und deshalb sagt Paulus auch in 1. Korinther 2, Vers 2, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Und hinschauend auf den gekreuzigten Gottessohn, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 12, Vers 3, finden wir neue Kraft für unseren Alltag. Das ist die geheime Kraftquelle. Das ist das, was uns motiviert, auch von diesem herrlichen Jesus weiter zu sagen. Und dann heißt es ja hier in diesem Text, dass Jesus ihnen die Schriften öffnete. Und das bringt mich nochmal auf den Gedanken, lies die Bibel unter Gebet. Wir brauchen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes, der wird uns ja in Johannes 14 bis 16 angekündigt. Das ist die Person der Gottheit, die uns in alle Wahrheit leitet. Ihn brauchen wir zum Verständnis der Heiligen Schrift. Und deshalb lies die Bibel betend. Und bitte den Herrn Jesus, dir die Augen zu öffnen für die Zusammenhänge. Und dann endet dieses schöne Gespräch ja mit diesem herrlichen Auftrag, im Namen des leidenden und auferstandenen Christus Buße zur Vergebung der Sünden zu predigen. Und das möchte ich nie außen vor lassen. Du brauchst Jesus. Ohne den Herrn Jesus bist du ein armer Mensch, hoffnungslos verloren. Ich hatte im ersten Quartal dieses Jahres 4 Beerdigungen. Meine Nachbarin Ingrid Franz habe ich beerdigt. Unsere Autorin Irmgard Grunwald, die 18 Jahre ALS hatte, ihr letztes Buch, was vorgestern erschienen ist, hat sie mit den Augen geschrieben. Und sie hatte einen herrlichen Vers auf ihrer Todesanzeige. Christus ist mein Leben und Sterben Gewinn. Und da wurde mir nochmal deutlich, wir als Christen, die wir Christus lieb haben, wir leben nicht dem Tod entgegen, wir sterben dem Leben entgegen. Das ist lebendige Hoffnung und die schenkt dir alleine Jesus Christus. Wenn du die Bibel liest, Martin Luther sagt, die ganze Schrift treibt Christus. Und Johannes Bugenhagen hat es einmal so schön ausgedrückt. Als Gott anfing, mit dem Menschen zu reden, hatte er mit ihnen über nichts anderes zu sprechen als über seinen Sohn. Ich schließe mit einem Erlebnis, was ich hier in Haiger hatte. Ich war ja etwa 20 Jahre hier in den Schulen tätig und freue mich immer wieder, hier auch manche Eltern zu sehen. Das war mein Hobby, Schulelternbeirat. Eine meiner Vorgängerinnen sitzt ja da vorne, Ruthild. Und es hat mir große Freude gemacht, christliche Werte zu leben. Und man musste als Vorsitzender ja manche Rede halten, Abschiedsreden in der Stadthalle hier. Und ich möchte meine letzte Rede in der Stadthalle, hatte ich gedacht, du machst einfach den jungen Leuten nochmal Jesus groß, als das Vorbild, als den größten Menschheitserzieher aller Zeiten, als den, von dem Goethe gesagt hat, wenn je das Göttliche auf Erden erschien, dann in einer Person in Jesus Christus. Das heißt, Goethe wollte sagen, wenn es je wahr sein sollte, dass Gott Mensch geworden ist, trifft das nur auf eine Person zu. Ich durfte da ja nicht evangelisieren und Menschen zum Glauben rufen, aber ich darf von meinem Herrn erzählen, was mein Leben ausmacht. Nach der Veranstaltung kommt ein türkischer Vater auf mich zu. Vielleicht lebt er hier noch in Haiger, ich weiß nicht mehr, wer das war. Er müsste mich mal sprechen. Er war so ein bisschen kräftiger als ich. Und ich kriegte so ein bisschen einen Bammel. Und dann nahm er mich zur Seite und drückte mir seine große Hand in meine kleine. Ja wirklich, er hatte eine richtige Pranke, wie so ein Bär. Und sagte, danke für Ihre Rede, die ging mir ins Herz. Ich habe nur Jesus groß gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte natürlich Angst, er würde mir jetzt sagen, wo ist denn Mohammed geblieben in ihrer Rede? Das ist doch unser Prophet. Nein, nein. Und dann das andere Erlebnis, das war die letzte Verabschiedung, als Dr. Lohwasser verabschiedet wurde hier in Haiger. Wir hatten alle unsere Reden gehalten und saßen dann an Achtertischen, hatten uns schon vom Buffet das Essen geholt. Und auf einmal fragt so quer über den Tisch rüber ein ehemaliges Schulleitungsmitglied, den kennt ihr alle, ich will aber seinen Namen jetzt nicht nennen. Herr Jäger, sagte, Sie wissen, ich bin Katholik, ich gehe auch schon mal in die katholische Kirche, ich lese auch schon mal in der Bibel. Aber Ihnen ist mir aufgefallen, Sie reden immer von einer Person, Jesus, und von einer Beziehung zu ihm. Können Sie mir mal erklären, was Sie damit meinen? Nun, ich hatte das Essen auf dem Teller. Aber das war natürlich für mich das Gefundene. Jetzt das Evangelium, sieben Männern zu sagen, die an diesem Tisch saßen, während der Verabschiedungsfeier von Dr. Lohwasser. Und da habe ich eins gemerkt. Rede auf natürliche Weise von Jesus. So wie du von deiner Schifffahrt, von deiner Kreuzfahrt, von deinem Urlaub, von deinem neuen Auto oder sonst was redest, rede einfach vom Herrn Jesus. Und ich sage mal, wenn ich morgens meine müden Knochen auf die Bettkante schwinge, sage ich mal als allererstes, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Es geht einzig und allein um ihn. Und ihn lernst du kennen in der Bibel. Er ist das Lieblingsthema Gottes. Gottes Gedanken drehen sich ganz um Jesus. Und das wünsche ich dir auch für die neue Woche. Soweit es möglich ist, stehen wir auf zum Gebet. Lieber Herr Jesus, schön, dass du da bist. Wir haben dich lieb. Wir freuen uns so sehr, dass du in diese Welt gekommen bist, um Menschen zu suchen und zu retten. Und dafür hast du dein Leben hingegeben, freiwillig, aus Liebe, am Kreuz bezahlt, was wir nicht bezahlen konnten. Danke, lieber Herr. Und Herr Jesus, ich bitte dich für solche unter uns, die diese lebendige Beziehung zu dir noch nicht haben. Schenke, dass ihnen dieser Morgen zum Heil wird. Und ich bitte dich für uns, Herr, die wir schon lange mit dir unterwegs sind, dass wir etwas ausstrahlen von deiner Liebe, dass wir Menschen gewinnen für dich. Und da wollen wir dir herzlich danken für die Bibel, für dein Buch, wo wir dich kennenlernen. Herzlichen Dank, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und du hast einmal zu deinem Vater gebetet, Vater, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Geschenk. Amen. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Lied singen, Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.